Deutschlandfunk, Medias Res.
Und dazu begrüßt sie Isabel Klein. Schön, dass Sie zuhören. Irgendwie wundert es einen ja doch. Die NS-Zeit liegt ein gutes Dreivierteljahrhundert zurück und noch immer ist so manches nicht aufgeklärt. Hinter den Fassaden des Staates liegt noch vieles im Dunkeln. Das hat Bundespräsident Steinmeier noch im September gesagt und eine Studie zur Rolle staatlicher Stellen während der NS-Zeit in Auftrag gegeben. Doch nicht nur in deutschen Behörden, auch in vielen Medienhäusern gibt es immer noch viele dunkle Flecken, was die NS-Vergangenheit ehemaliger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angeht. Die historische Kommission der ARD will sich nun mit einem prominenten Fall beschäftigen. Darüber sprechen wir gleich als erstes. Außerdem geht es um die Schließung von Thüringens einziger Tageszeitungsdruckerei. Hans Abich war Filmproduzent, Programmdirektor und Intendant bei Radio Bremen und von 1973 bis 1978 ARD-Programmdirektor. Er fand da unter anderem die Tagesthemen. Eine steile Karriere. Doch was war vor 1945? Die Wochenzeitung Die Zeit hat Mitte November neue Erkenntnisse über Abichs Rolle im Nationalsozialismus veröffentlicht. Und darin erhebt der Filmhistoriker Armin Jäger schwere Vorwürfe. Abich habe ab 1943 als Referent im Propagandaministerium gearbeitet und sei stellvertretender Hauptschriftleiter, also quasi Chefredakteur bei Propaganda-Publikationen gewesen. Er habe also, Zitat, willig als Propagandahelfer gearbeitet. Noch dazu habe er seine NSDAP-Mitgliedschaft nach dem Krieg verschwiegen. Die historische Kommission der ARD will sich nun damit beschäftigen. Darüber habe ich vor der Sendung mit dem Journalisten und Medienforscher Lutz Hachmeister gesprochen. Er hat 1990 das einzige Interview mit Abich über seine NS-Vergangenheit geführt. Ich habe Hachmeister als erstes gefragt, ob ihn die neuen Erkenntnisse überrascht haben.
Also das Einzige, was mich überrascht hat, ist wirklich diese kurzfristige Tätigkeit beim Propagandaministerium. Darüber konnte er offensichtlich nicht reden. Was man wusste und was er in dem Gespräch mit mir auch deutlich gemacht hat, dass er Studentenfunktionär an der damaligen Auslandswissenschaftlichen Fakultät in Berlin war und durchaus dem NS-Regime in den Anfangsjahren nicht ablehnend gegenüberstand. Daraus hat er kein Hehl gemacht. Was in dem Zeitartikel wirklich neu ist, ist diese Tätigkeit für das Propagandaministerium.
Das heißt, er hat aus Ihrer Sicht generell nicht verschwiegen, welche Rolle er in der NS-Zeit hatte?
Genau, bis auf diesen einen Punkt hat er, glaube ich, nicht nur mit mir, sondern auch im privaten Kreis darüber geredet. Ich glaube, dass diese Anstellung beim Propagandaministerium, die ja noch näher zu erforschen wäre, also wir wissen aus den Akten bislang nicht, was er da genau gemacht hat, 1943, dass das der Punkt war, über den er nicht sprechen wollte. Also das Propagandaministerium war zu, also von der Ikonografie her und von der Figur Goebbels her, zu tabu nach 1945, um darüber wirklich Auskunft zu geben. Man muss ja wissen, es gab mehrere hochrangige FDP-Politiker nach 1945, die im Propagandaministerium durchaus Führungspositionen innehatte. Also eine Karriere mit einem Propagandaministeriumshintergrund in der Bundesrepublik war absolut möglich.
Sie haben ja Abich selbst getroffen für ein Interview, um mit ihm über seine NS-Vergangenheit eben zu sprechen. Was für ein Bild hat sich da für Sie von Abich gezeichnet? Was für ein Mann war das?
Nee, er galt ja als feinsinniger, linksliberaler Intellektueller, also einer der wenigen wirklichen Intellektuellen im damaligen öffentlich-rechtlichen System. Als ich ihn sprach, war er natürlich schon pensioniert und kümmerte sich mehr um dieses Baden-Badener Fernsehfilmfestival. Und den Eindruck hat er natürlich überzeugend vermittelt. Und er hat im Grunde auch über die NS-Zeit aus seiner Sicht relativ differenziert gesprochen. Also sein Argument war immer, er hatte eine Polio-Behinderung. Er sagte, die anderen Kameraden, wie man damals ja sagte, Studentenkameraden waren alle eingezogen oder an der Front und einer musste diese Truppe zusammenhalten und administrative Aufgaben übernehmen ab 1940. Und das habe ich halt gemacht, weil ich nicht eingezogen werden konnte aufgrund meiner Behinderung. Das war so sein Argument. Und er hat dann gesagt, dass für ihn die die Reichspogromnacht so ein Moment war, sich innerlich von dem System abzuwenden und dann nur noch formell diese Studentenfunktionen auszuüben. Im Grunde so hatte er es sich zurechtgelegt.
Hans Abich ist 2003 gestorben und ja, gilt als respektierter Fernsehpionier. Es gibt sogar einen nach ihm benannten Preis, der als Ehrenpreis für herausragende Verdienste um den Fernsehfilm verliehen wird. Dieses Jahr dann wahrscheinlich ohne das Hans Abich vor dem Ehrenpreis. Ja. Man will die Rechercheergebnisse der Zeit nun überprüfen und aufarbeiten, so wie es jetzt ja auch die ARD machen will. Kommt diese Aufarbeitung zu spät?
Ja, sehr spät. Also der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat sich um sein Gründungspersonal nie systematisch gekümmert in historiografischer Hinsicht. Wahrscheinlich auch aus Imagegründen, weil man dachte, da finden wir doch mehr heraus, als uns lieb ist. Ein kleines Beispiel, einer der früheren Intendanten des Deutschlandfunks, Hermann Starke, der war in den 60er Jahren Intendant bei Ihnen sozusagen, der hat eine sehr wüste nationalsozialistische Dissertation geschrieben 1939 im Alter von 23 Jahren. Und solche Dinge nochmal neu zu beleuchten, das betrifft jetzt nicht nur den Deutschlandfunk, das war halt nicht angenehm. Es wurde auch nicht eingefordert von der Gesellschaft, wie bei vielen anderen Institutionen ja auch nicht. Insofern hat man es jedenfalls in systematischer Absicht nicht getan.
Sie sagen, das war nicht angenehm. Aber schon über 75 Jahre liegt der Krieg zurück. Ja. Warum fällt es anscheinend ja heute immer noch so schwer, da zurückzublicken?
Ja, weil vielleicht die spektakulären Fälle abgearbeitet waren, um es einmal so zu sagen. Und um diese Generation, die quasi im NS-Staat Abitur gemacht hat und dort studiert hat, die blieb ziemlich grau und unkenntlich in historiografischer Weise. Mich hat das immer sehr verwundert, mich hat das immer sehr interessiert, weil man sich natürlich die klassische Frage stellt, was man selber gemacht hätte in einem so geschlossenen Propaganda- und Terrorsystem. Es gibt ja viele prominente Fälle, die dann länger diskutiert wurden. Elisabeth Nölle, die Meinungsforscherin mit ihren antisemitischen Passagen in ihren Texten vor 1945, Werner Höfer, der dann den internationalen Frühschoppen aufgeben musste, Fritz Sänger, der etwas älter war, der ehemalige dpa-Chefredakteur. Also das kam dann eher immer so zufällig und verspätet auf die Tagesordnung. Und man kann schon sagen, dass die jungen Nationalsozialisten, die quasi mit 18, 19, 20 von diesem System durchaus beeindruckt waren, von diesem Führerstaat, dann nach 1945 auch nicht mehr die Notwendigkeit gesehen haben, darüber zu sprechen.
Viele prominente Fälle sind abgehakt. Vieles liegt sicherlich, das zeigt ja die Erfahrung, immer noch im Dunkeln, vielleicht auch ein paar weniger prominente Fälle. Was bräuchte es denn jetzt für eine Aufarbeitung? Wie könnte man da jetzt gut rangehen?
Also man müsste das schon systematisch machen, allein schon um den Kontext herzustellen. Nicht im Sinne einer verspäteten Anklage. Dieser Ton verbietet sich meiner Meinung nach, auch aufgrund der damaligen Zeitumstände. Das relativiert ja nichts, sondern man müsste eigentlich analytisch anhand von Texten und Akten feststellen, vielleicht auch von privaten Briefwechseln, die in Nachlässen liegen, wie diese publizistischen Persönlichkeiten, die sie nach 1945 wurden, auch häufig in bedeutenden Leitungsfunktionen bei ARD und ZDF und in der Presse, wie die damals gedacht haben, wie damals ihr Bewusstsein war und wie sie damit nach 1945 umgegangen sind. Das ist eine sehr komplizierte, aufwendige Forschungsaufgabe, die übrigens auch nicht ganz preiswert ist, wenn man das vernünftig macht. Aber man sollte es tun, einfach auch im Sinne der vernünftigen zeithistorischen Aufklärung.
Sagt der Journalist und Medienforscher Lutz Hachmeister. Vielen Dank fürs Gespräch.
Bitte sehr.
Konzerthallen zu, Museen zu, Theater zu. Im vergangenen Winter war während der Corona-Beschränkungen live kulturmäßig wenig los. Und auch derzeit wird wieder über einen Lockdown diskutiert. Immerhin gibt es inzwischen viele digitale Alternativen zu echten Konzerten und Museumsbesuchen. Und ab dem nächsten Jahr dürften es noch mal mehr werden. Denn die ARD will ab Sommer ein größeres Kulturangebot in der Mediathek starten. ARD Kultur. Dass es dabei aber nicht nur um Kultur, sondern auch um Politik geht, berichtet Christoph Sterz, der sich auch durch das gehört und gesehen hat, was es bei der ARD schon jetzt unter dem Label Kultur gibt.
Hier wurde die Gruppe der Blauen Reiter gegründet. Viele Schätze verbergen sich bis heute in diesem Haus.
Zu Beginn der 1980er Jahre erobert Jackie Chan die Kinos und wird schon bald zum größten Helden des asiatischen Films.
Selten war ein Bandname passender. Die Gitarrenriffs so schwer wie die Texte.
Die Pille für Männer gibt's längst bei Tieren. Würde auch beim Homo sapiens funktionieren. Zumindest so ähnlich.
Eine bunte Mischung erwartet alle, die in der ARD-Mediathek nach dem Stichwort Kultur suchen. Und von dieser bunten Mischung soll es ab dem nächsten Sommer noch deutlich mehr geben. Mit ARD Kultur, einer neuen Gemeinschaftseinrichtung in Weimar. Dafür werden 12 neue Stellen geschaffen und pro Jahr 5 Millionen Euro bereitgestellt, sagt die zuständige MDR-Intendantin Carola Wille.
Wir werden neue, innovative, digitale Kulturformate befördern. Wir werden also für die Mediathek und für die Audiothek Inhalte entwickeln. Es gibt darüber hinaus aber auch ein Kulturportal, wo wir bestimmte Themensetzungen auch vertiefen mit anderen auch digitalen Gestaltungsmöglichkeiten. Und es wird ein Ort der Vernetzung sein, dieses Portal. Und was uns wichtig ist, dass wir auch ein Kulturnetzwerk knüpfen, uns mit Kulturschaffenden vernetzen.
Neben der neuen Gemeinschaftseinrichtung in Thüringen, also dem inhaltlichen, übernimmt der Mitteldeutsche Rundfunk auch die Organisation, genauer die Kulturkoordination innerhalb der ARD. Bisher war dafür der Bayerische Rundfunk zuständig. Nun wechselt der Standort von München zur MDR-Programmdirektion nach Halle. Dass mit Weimar und Halle zwei Städte in Mittel- und Ostdeutschland den Zuschlag bekommen haben, ist keine Überraschung. Kritiker wie der CDU-Medienpolitiker Markus Kurze aus Sachsen-Anhalt beklagen schon seit Jahren, dass die ARD einen zu starken Westfokus habe. Trotzdem zeigt er sich enttäuscht.
Naja, ursprünglich hatte man ja beschlossen, die Einrichtung, die Kulturplattform in Halle anzusiedeln, in Gänze. Und nun gibt es ja doch dort eine andere Entwicklung. Man denkt natürlich schon daran, ob die Debatte über den Rundfunkbeitrag hier ausschlaggebend war, ob das jetzt die Retourkutsche ist oder eben auch nicht, aber vieles deutet ja darauf hin.
Halle galt tatsächlich lange als Favorit für den Sitz der neuen Kulturgemeinschaftseinrichtung. Dass dafür nun aber Weimar den Zuschlag bekommen hat, liegt auch an etwas Medienpolitischem, mutmaßt zum Beispiel Sachsen-Anhalts Medienminister Rainer Robra von der CDU. Die Standortwahl hänge auch damit zusammen, dass der Landtag in Magdeburg vor einem Jahr einer Erhöhung des Rundfunkbeitrags nicht zugestimmt hat. Die von einer Expertenkommission empfohlene Erhöhung um 86 Cent auf 18,36 Euro pro Monat und Haushalt wurde damit bundesweit ausgebremst, bis das Bundesverfassungsgericht den Öffentlich-Rechtlichen im Sommer Recht gab. MDR-Intendantin Carola Wille verweist trotz dieser Causa auf andere Kriterien bei der Standortwahl.
Wir haben immer gesagt, wir freuen uns, wenn die Gemeinschaftseinrichtung Kultur nach Mitteldeutschland kommt. Und dazu kam jetzt noch die ARD-Kulturkoordination dazu. Und insofern ist das jetzt sachlich und sehr auch funktional entschieden worden, dass also die Kulturkoordination natürlich am besten in Halle angesiedelt ist. Und ich würde mal sagen, Weimar spricht für sich, kaum seine Stadt in Europa vereint diese Geschichte, moderne Niedergang, Aufbruch. Und das ist eine ganz besondere, finde ich, europäische Kulturmetropole. Deswegen hat die ARD sehr gemeinsam und sehr überzeugt dann auch diese Entscheidung mit der Verwaltungsvereinbarung getroffen.
Sehr überzeugt ist man in Sachsen-Anhalt aber nach wie vor nicht. Medienminister Robra sagt sogar gegenüber der Deutschen Presseagentur, dass die Entscheidung kein gutes Vorzeichen für die anstehenden Diskussionen sei. Diese Aussage ist deshalb wichtig, weil auch die nächste Entscheidung zur Höhe des Rundfunkbeitrags sehr wahrscheinlich wieder in alle Landtage geht, also auch nach Magdeburg. Deswegen denkt auch Robras Parteikollege Markus Kurze wieder ans große Ganze.
Ich hoffe, dass es eben die Debatte insgesamt nicht weiter belastet. Wir müssen eine ehrliche Debatte führen, denn es geht ja um die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Wir brauchen ihn, aber wir brauchen ihn auch in so einer Größe, dass er eben auch langfristig bezahlbar bleibt. Und für viele Menschen sind die knapp 20 Euro eine Menge Geld.
Parallel zu dieser grundsätzlichen Diskussion schraubt der MDR jetzt aber erstmal an dem neuen Kulturprojekt und vernetzt sich dafür auch mit dem ZDF und dem Deutschlandradio. Im Gespräch sind einzelne gemeinsame Projekte. Außerdem soll in wenigen Wochen ein Ideenwettbewerb für digitale Formate starten. Und Ende Mai könnte es mit ARD Kultur dann so richtig losgehen, mit ersten eigenen Inhalten zum Deutschen Chorfest in Leipzig.
Christoph Sterz über das geplante ARD-Kulturangebot. Gestern machte bei Twitter der Hashtag Zhangjian die Runde. Viele Organisationen, Journalisten und Politikerinnen forderten darunter die Freilassung der chinesischen Bloggerin und mehr Einsatz von der Bundesregierung. Zhangjian war im vergangenen Jahr zu 4 Jahren Haft verurteilt worden, nachdem sie aus Wuhan unabhängig über die Corona-Politik berichtet hatte. Derzeit befindet sie sich im Hungerstreik und in Lebensgefahr. Benjamin Eisel berichtet.
Mit ganz einfachen, oft verwackelten Videos hat Zhangjian Anfang 2020 über die Corona-Lage in Wuhan berichtet. Sie hat zum Beispiel wie hier Soldaten gefilmt, die ganze Stadtteile abriegeln und Straßensperren aufbauen und hat ihre Videos anschließend ins Netz gestellt. Während im chinesischen Internet ihre Dokumentationen über das Krisenmanagement der Behörden gelöscht worden sind, ist ihr YouTube-Kanal noch online. Neben Videos, auf denen sie das Vorgehen der Behörden gefilmt hat, gibt es auch Clips, auf denen sie sich selbst aufgenommen hat und ganz nüchtern erzählt, was sie beobachtet hat. Nachdem die Behörden zunächst versucht hatten, den weltweit allerersten Ausbruch des neuartigen Coronavirus zu vertuschen, gingen sie anschließend mit aller Härte gegen den Ausbruch vor. Die Millionenstadt Wuhan wurde komplett abgeriegelt. Menschen durften wochenlang nicht ihre Wohnungen verlassen. Die Berichterstattung in den allesamt staatlich kontrollierten chinesischen Medien hat all dies völlig unkritisch begleitet. Dass Zhangjian ohne offizielle Erlaubnis ihre Beobachtungen veröffentlichte, war aus Sicht der chinesischen Behörden illegal. Deswegen wurde sie im Mai 2020 festgenommen und ein halbes Jahr später zu 4 Jahren Gefängnis verurteilt. Das Verfahren fand ohne Einhaltung rechtsstaatlicher Grundsätze statt und weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Der Gesundheitszustand Zhangjians ist nach Angaben ihres Anwalts Zhang Keke sehr schlecht. Nach einem wochenlangen Hungerstreik hat sie stark abgenommen und ist geschwächt, berichtet ihre Mutter nach einem Videotelefonat mit ihr. Er könne nicht mit ihr sprechen, sagte ihr Anwalt dem ARD-Hörfunk in China. Ihre Mutter hat erzählt, dass Zhangjian Ende Oktober Hilfe beim Gehen brauchte. Sie hatte nicht genug Kraft, um ihren Kopf selbst zu stützen. Der kippte weg. Ihr Gesicht war abgemagert und blutlos. Ihr Zustand ist sehr kritisch. Sie ist etwa 1,78 Meter groß und wiegt weniger als 40 Kilogramm. Sie ist sehr dünn und schwach.
Benjamin Eisel über die inhaftierte chinesische Bloggerin Zhangjian, die sich derzeit im Hungerstreik befindet. In Erfurt ist in der Nacht auf heute die letzte Tageszeitung produziert worden. Die Printausgaben der Funke Mediengruppe, das sind die Thüringer Allgemeine, die Ostthüringer Zeitung und der Thüringischen Landeszeitung, werden dann ab morgen in Braunschweig, Halle und Chemnitz gedruckt. Thüringen wird damit zum ersten Bundesland ohne Zeitungsdruckerei. Henry Bernhard hat den Betrieb einen letzten Besuch abgestattet.
Noch stehen die haushohen Druckmaschinen, auf denen in der Nacht zum letzten Mal die Thüringer Allgemeine, die Thüringer Landeszeitung und die Ostthüringer Zeitung gedruckt werden. Die 170.000 Zeitungen werden von Dienstag an außerhalb von Thüringen in Braunschweig, Halle und Chemnitz gedruckt. Für den Betriebsratsvorsitzenden vom Funke Thüringen Druckzentrum, Dustin Hertel, wird es ein bitterer Abend.
Viele Leute hier viel dran, die gehen ja seit fast 30 Jahren hier hoch arbeiten, kennen viele Kollegen. Der Vater war hier schon Drucker und selber, man hat hier selber die Lehre gemacht, ein Drucker geworden. da hängt halt viel Emotionales dran, gerade weil man sich halt mit dem Produkt so identifiziert und halt die wirtschaftliche Entscheidung, die nicht sinnvoll ist, so zu treffen.
Die Auflage ist rückgängig, die Druckmaschinen 27 Jahre alt und verschlissen. Darüber herrscht Einigkeit zwischen Betriebsrat und Geschäftsführung. Nicht aber über die Frage, ob in neue Maschinen investiert werden sollte. Der Geschäftsführer der zur Funke Mediengruppe gehörenden Mediengruppe Thüringen, Michael Thalay, steht zur Entscheidung der Essener Funke-Zentrale.
Und wir mussten eine Entscheidung treffen, wollen wir jetzt die Druckerei fortsetzen und wollen wir in Maschinen investieren, in neue Maschinen. Und das hätte einen nicht unerheblichen zweistelligen Millionenbetrag gekostet. Und dann hätte man diese Maschinen da stehen gehabt, ohne zu wissen, ob man die in 10 Jahren in dem Umfang zumindest noch braucht.
Mit der Entscheidung gegen eine eigene Druckerei werde weder der Ausstieg aus der gedruckten Zeitung noch der Abschied der Thüringer Zeitung überhaupt eingeläutet, versichert Thalay. Der Betriebsrat Hertel ist skeptisch.
Den Eindruck könnte man schon gewinnen, dass wir hier das Versuchsobjekt sind, wie gut das funktioniert, was wir folgen, das woanders hat. Sag mal, das Zeichen kann halt gut gehen, es kann aber genauso gut nach hinten losgehen, dass halt die Leserschaft, je nachdem, wie sie drauf reagiert und sagt halt, nee, das wollen wir nicht. Weil wir überall predigen halt, mehr Regionalität, mehr Regionalität. Und dann habe ich halt ein Produkt, was ich wirtschaftlich noch lohnen würde und fahre aber gleichzeitig mit LKWs von anderen Standorten los.
Ein ehemaliger Thüringer Journalist der Thüringer Allgemeinen, Eberhard Pfeiffer, der als Chef vom Dienst an der Schnittstelle zwischen Redaktion und Druckerei gearbeitet hat, hat die Nähe zur Druckerei geschätzt, die Korrekturen auch noch nach dem Andruck möglich machten.
Auf dem Bildschirm sind manchmal die Fehler nicht so gut zu sehen wie in der Zeitung. Das ist ganz eigenartig. Also es gibt da zum Beispiel Überläufe oder dass irgendetwas nicht ganz stimmt, eine Bildunterschrift etwas rausläuft. Das alles muss eigentlich im Druck dann auch noch korrigiert werden, damit ein ordentliches Produkt entsteht, das dem entspricht, was man normalerweise auf dem Bildschirm sieht.
Das alles ginge nicht mehr, wenn irgendwo anders gedruckt werde, wo es keine Korrekturmöglichkeiten gäbe und wo es auch an der Identifikation der Drucker mit der Zeitung fehle. Wie wichtig die sein kann, darauf verweist auch der Chefredakteur der Thüringer Allgemeinen, Jan Holletzer.
Das ist total traurig. Also auch die Druckerei und die Drucker vor allem an sich haben eine große Bedeutung auch für die Thüringer Allgemeine. Also nach der Wende, Thüringer Allgemeine ging ja aus dem Volk, dieser SED-Bezirkszeitung hier für den Bezirk Erfurt hervor. Und die Drucker waren mit die Ersten, die gesagt haben, wir wollen das Volk nicht mehr drucken. Dass dann eben die Thüringer Allgemeine ins Leben gerufen wurde. Und daran haben die Drucker einen großen Anteil. Das ist auch eine emotionale Angelegenheit, schon eine Zäsur.
In den Redaktionen ärgert man sich am meisten über die früheren Andruckzeiten und den damit verbundenen früheren Redaktionsschluss. Für den Zeitungsmantel um 19 Uhr, für manche Lokalteile schon um 18.45 Uhr. Der Geschäftsführer Michael Thalay will darin kein Problem erkennen.
Wir wollen dann schon die Leser darauf verweisen, dass wenn sie eine wirklich aktuelle Information zeitnah haben wollen, dass sie vielleicht gar nicht so sehr auf die Tageszeitung am nächsten Tag warten müssen, sondern im Internet oder das E-Paper schon eher bekommen.
Die Thüringer Zeitungen büßen also an Aktualität ein. 270 Drucker und Versandmitarbeiter verlieren zum Jahresende ihre Arbeit. Der Sozialplan sei nicht schlecht, sagt die Gewerkschaft, die Jobaussichten gut. Wenn auch nicht unbedingt als Drucker.
Thüringen wird zum ersten Bundesland ohne Zeitungsdruckerei. Henry Bernhard war ein letztes Mal vor Ort.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Christina Rudert. Ich bin Redaktionsleiterin der Allerzeitung in Gifhorn, einer Kleinstadt in der Lüneburger Südheide. Und unsere Schlagzeile für morgen lautet: Dauerhaft Radeln in Gifhorners Fußgängerzone. Was die Verwaltung der Politik nun rät. Dahinter steckt ein halbjähriges Pilotprojekt. Die Stadtverwaltung hatte mit dem Rat beschlossen, die Fußgängerzone ganztags für den Fahrradverkehr freizugeben. Es gab verschiedene Umfragen dazu, die Bürger wurden eingebunden und jetzt steht die Entscheidung fest. Die Stadt hat das ausgewertet und nun muss der Rat darüber entscheiden, ob er der Stadt zustimmt, dass weiter in der Fußgängerzone geradelt werden darf.
Das war Medias Res für heute. Hier geht's gleich weiter mit dem Büchermarkt. Am Mikrofon verabschiedet sich Isabel Klein. Auf Wiederhören.